Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht bei Markus 3. Wir treffen Jesus und seine Jünger in einem Haus, vielleicht in Kapernaum am See Genezareth. Um ihn herum sitzt eine große Menge Menschen. Sie hören seiner Lehre von Gottes Herrschaft aufmerksam zu. Und dann passiert das Folgende, das uns Markus berichtet. Es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen vor dem Haus, schickten zu ihm, also zu Jesus, und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Herr Jesus, das ist dein Wort für uns heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich hören, was du willst. Dass wir bei all dem, was wir selbst haben und was uns gleich einfällt, dass du durchdringen kannst durch unsere Gedanken und Vorentscheidungen und dass dein Wort uns prägt und mitnimmt in deine Spur hinein. Amen. Ja, liebe Gemeinde, dieses Gotteswort für den heutigen Sonntag ist so vorgesehen und es stellt uns, wie ich finde, vor eine echte Herausforderung. Wir führen gleich die neue Leitung unseres Familienzentrums ein. Wir sagen also als Christen, Familie ist uns wichtig. Wir als Hensoldt investieren Strukturen, Menschen, Geld, wo es um die Familie geht. Und jetzt kommt Jesus und er brüskiert seine Familie in aller Öffentlichkeit. Wie passt das zusammen? Oder grundsätzlicher gefragt, passt das überhaupt zusammen? Familie und die Nachfolge von Jesus. Nun könnte man ja sagen, lieber Jesus, wenn du hier vom Willen Gottes redest, dann gehören doch sicher die 10 Gebote zu Gottes Willen dazu. Aber wird darin nicht gerade die Familie in besonderer Weise unter den Schutz Gottes gestellt? Du sollst Vater und Mutter ehren. Damit werden nicht nur Kinder zum Gehorsam gegenüber ihren Eltern aufgefordert, sondern vor allem alte Eltern vor dem Egoismus der Jugend geschützt. Ehre deine Eltern, auch wenn sie dement werden. So sorgt Gottes Gebot für Zusammenhalt in der Familie. Und wenn er den Ehebruch verbietet, dann schützt er nicht nur das Ehepaar vor dem Einbruch von außen oder dem Ausbruch von innen, sondern gerade auch die gemeinsamen Kinder, die verlässlich beide brauchen, Vater und Mutter. Und außerdem sollen wir nicht begehren unseres nächsten Haus. Und damit ist nicht eine hübsche Villa in der Südstadt gemeint, sondern vor allem das Interieur, die Menschen, die dazugehören. Zuvörderst die Frau meines Nächsten, aber zu allem, was mein Nächster hat, gehören auch seine Kinder. Ich hätte doch auch gerne so nette, begabte, gesunde, unproblematische, erfolgreiche Kinder, wie die mein Nächster hat. Brauchst du nicht, sagt das Gebot Gottes. Du hast deine. Sie sind Gottes Gabe für dich. Und auch das Tötungsverbot ragt unmittelbar in die Familie hinein. Im Römischen Reich, zur Zeit Jesu, war es völlig normal, dass Kinder vor der Geburt getötet wurden, wenn sie nicht in die Situation der Mutter oder des Vaters passten. Ja, sogar Neugeborene wurden in der Antike getötet, wenn ihre Behinderung offenkundig war. Diese grausame Praxis wurde bei Juden und dann vor allem mit dem Siegeszug des Christentums beendet. Also, Jesus, wenn du dich auf den Willen Gottes berufst, dann müsstest du die Familie fördern. Und dann dürftest du deine Familie nicht so harsch an die Seite rücken. Nachdem wir Jesus nun reichlich biblischen Gegenwind entgegengeschickt haben, müssen wir nun aber doch zügig mal hinsehen, was da eigentlich in Markus 3 passiert. Vielleicht ist es Ihnen beim Hören und Mitlesen auch aufgefallen. Die ganze Szene findet rund um ein Haus statt. Irgendwo in Israel, vielleicht in Kapernaum, mehr als 40 Kilometer vom Wohnsitz der Familie Jesu in Nazareth entfernt. Folgen wir dem Bericht von Markus, dann gibt es ein Außen und ein Innen. Der erste Aspekt deswegen, komm raus, sagt die Familie, die draußen steht. Jesus sitzt in einem Haus und lehrt. Das ist bestimmt jetzt nicht so groß wie hier unser Betelsaal, etwas überschaubarer. Und da gab es auch keine Kanzel, sondern Jesus hat auf irgendeinem Stuhl gesessen, Hocker, keine Ahnung, und die Leute um ihn herum, vielleicht am Boden. Und er predigt. Er predigt vom Reich Gottes, das mit ihm zu den Menschen gekommen ist. Gott überlässt gottlos lebende Menschen nicht ihrem Schicksal, sondern ruft Sünder zur Umkehr. Ja, Jesus tut, was nur Gott tun kann, nämlich Sünden vergeben, also die Beziehungsstörung zwischen Mensch und Gott klären. Und Jesus macht das auch noch sichtbar. Er heilt Kranke, er treibt dunkle Mächte aus, er sitzt mit stadtbekannten Sündern zu Tisch. Und die einen sind begeistert, endlich Entlastung. Und die anderen sind entsetzt. Da maßt sich einer an, an Gottes Stelle zu handeln. Ganz ehrlich, das geht zu weit. Das muss geahndet werden. Und es sieht so aus, als wenn Jesu Familie diese gefährliche Entwicklung mitbekommen hat. Sie sind augenscheinlich besorgt. Wenn Jesus so weitermacht, wird er noch am Galgen enden. Das müssen wir verhindern. Und so machen sie sich auf. Mutter und Brüder, vielleicht auch ein paar Schwestern. Der Weg ist lang, aber das ist ihnen ihr Sohn und Bruder wert. Sie finden Jesus ziemlich leicht. Da, wo Jesus ist, ist immer was los. Aber sie gehen jetzt nicht in das Haus hinein, in dem Jesus da sitzt und lehrt. Vielleicht ist es drinnen etwas eng, aber noch wichtiger, sie wollen auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, als würden sie mit zu dieser Jesus-Truppe gehören. Nein, sie bleiben draußen, mit dem nötigen Abstand. Und sie zitieren ihn heraus vor den Familienrat. Bestimmt nur zu seinem Besten. Vielleicht wollen sie ihn für verrückt erklären lassen und in die Psychiatrie einweisen, um ihn vor den Strafverfolgungsbehörden zu schützen. So könnte man einige Sätze kurz vor dieser Szene verstehen. Eins ist natürlich auch klar. Gegen ein bisschen Religion hat niemand etwas. Gegen Heilungen hat auch damals niemand etwas eingewendet. Aber man darf es nicht übertreiben mit dem Glauben. Dann wird man gefährlich, gefährdet andere oder sich selbst. Dieser Absolutheitsanspruch von Jesus ist verdächtig. Es erweckt ja geradezu den Eindruck, als könne er die Welt retten. Das geht zu weit. Auch seiner Familie. Komm raus aus diesem Haus, aus dieser Lebensperspektive. Komm nach Haus zu uns, wir schützen dich. Vor den anderen und vor dir. Der zweite Aspekt, wir sind jetzt drinnen. Nein, sagt Jesus, hier bin ich richtig. So wichtig für Jesus die Familie ist und bleibt, wir werden das gleich noch sehen, so richtig ist auch, sie darf ihn nicht von seiner göttlichen Sendung abhalten. Denn Jesus ist ja nicht in die Welt gekommen, um sie ein bisschen spiritueller zu machen, etwas mehr Mitmenschlichkeit zu wecken. Dafür wäre sein Weg ans Kreuz, an den Galgen der Zeit nicht nötig gewesen. Nein, er soll das Lamm als Lamm Gottes die Sünde der Welt tragen und so die Beziehung zwischen Mensch und Gott heilen, die durch die Sünde gestört ist. Er soll den Menschen die Tür in die Ewigkeit aufmachen. Und darum ruft er in seine Nachfolge, weil hinter ihm her, mit ihm, mit dem, was er schenkt und weitergibt, da öffnen sich Türen. Ganz konkret, folgt mir nach. Lebt euer Leben mit mir, jeden Schritt, damit ihr ans Ziel kommt. Die 12 Jünger haben den Anfang gemacht. Gott, der Vater, ruft ihnen zu, was sein Wille ist. Er sagt es klar und deutlich, Jesus ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und so sitzen sie um ihn herum, um ihn zu hören, um mitzukriegen, was Jesus wichtig ist, wie ihr Leben neu werden kann. Und sie hören auf Jesus, weil sie wissen, diese Worte haben Bestand. Anders als das Allerweltsgeschwätz in Talkshows und Stammtischen, das ist die nächste Woche vergessen. Und darum setzt Jesus die Prioritäten neu. Wie oft habe ich das in der Gemeinde gehört, Herr Pfarrer, die Familie ist das Wichtigste. Und jetzt sagt Jesus klipp und klar, nein, nein, das Wichtigste ist der Wille Gottes. Ihn zu kennen und ihm zu folgen, denn daran entscheiden sich Zeit und Ewigkeit. Ich habe eben schon mal an die 10 Gebote erinnert, aber ein ganz wichtiges Gebot habe ich weggelassen. Das erste. Das erste, von dem alle anderen Gebote abhängen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er, der lebendige Gott, der uns exklusiv in seinem Sohn Jesus Christus begegnet, dieser Gott ist der Chef und er setzt die Maßstäbe. Alles andere ist ihm untergeordnet, auch die Familie. Ja, sie verdankt sich seinem Willen. Als Schöpfer von Mann und Frau ist er der Erfinder der Ehe, als Keimzelle der Familie. Und darum zählt auch die Familie zu Gottes Willen, ja. Aber wenn der Wille der Familie gegen den Willen Gottes steht, dann kommt es zur Krise. Zur Krise, in der sich entscheidet, was gilt und wem wir folgen. Und darum geht es hier in diesem Haus in Markus 3. Jesus, der Sohn Gottes, unterwirft sich dem Willen seines himmlischen Vaters, auch wenn es unbequem wird und ihn ans Kreuz führt. Und darum wehrt er den Willen seiner irdischen Familie ab. Hier, im Kreis von Menschen, die auf ihn hören und ihm nachfolgen, da ist Jesus richtig, da gehört er hin. Und da passiert etwas Neues. Da konstituiert Jesus eine neue Familie, die Familia Dei, die Familie Gottes, in der sich seine Kinder als Schwestern und Brüder ansprechen. Das ist ja inzwischen unter uns ein bisschen verstaubt. Also Schwestern haben wir auf der Hänselzüge noch ein paar, aber schon bei den Amtsbrüdern, also so den Fahrkollegen, ist es schon nicht mehr ganz so üblich, vom Bruder zu reden. Da spricht man dann eher von den Kollegen oder irgendwie so oder von den Kommilitonen. Ist auch nicht netter. Wissen Sie, was ein Kommilitone ist? Ein Mitkämpfer. Finde ich, klingt auch nicht besser als Bruder. Aber okay, wir sind es nicht mehr so gewohnt, uns als Schwester oder Bruder anzureden. Aber entscheidend ist ja auch nicht die Frage, wie wir uns anreden, sondern was wir sind. Als Kinder Gottes sind wir Schwestern und Brüder Jesu, Teil seiner neuen weltweiten Familie, weil Jesus uns ruft und er so eine neue Familie schafft. Und jetzt überlegen Sie sich mal, welche Perspektive sich da öffnet. Wir sind als Gemeinde Jesu, also nicht nur ein Haufen unverbesserlicher, frommer Individualisten, sondern wir sind hineingestellt in eine Familie. In eine Familie, die trägt, aber in der wir auch Verantwortung haben. Und darum sind uns die anderen nicht egal. Darum leiden wir an den Schäden der Kirche und freuen uns mit über den Segen, den Sie oder doch besser, den wir miteinander empfangen. Und darum müssen wir uns auch auf der Hänselzüge fragen, ob wir wirklich füreinander einstehen. Jetzt nicht nur als organisierte Schwesternschaft, sondern eben auch als diakonische Gemeinde. Aber das alles hat seinen Anfang darin, dass alle, die auf Jesus hören und ihm folgen, dass ihnen diese wunderbare Zusage gilt: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. In dem Haus, in dem Jesus hier in Markus 3 sitzt, gibt es also ein klares Drinnen und Draußen. Drinnen sind die, die sich um Jesus versammeln und ihm folgen, und draußen sind die, die sich nicht auf ihn einlassen. wie religiös auch immer sie sein mögen. Aber die Grenze zwischen drinnen und draußen ist nicht abgeriegelt. Sein Haus hat offene Türen, singen wir manchmal. Und so höre ich den letzten Satz Jesu auch als eine Einladung. Kommt herein, das wäre der dritte Aspekt. Kommt herein, macht Jesus deutlich. Jede leibliche Familie, jede Volksgemeinschaft hat ihre natürliche Grenze. Da ist man nicht für alles und für jeden offen. Aber die Familie Gottes ist für jeden offen. Nicht nur die 12 Jünger gehören dazu. Im Gegenteil, Jesus hat sie geradezu losgeschickt über die Grenze, um andere zu gewinnen, einzuladen, hereinzubitten ins Haus Gottes, in die Nachfolge Jesu und so den Willen Gottes zu tun und zu seiner Familie zu gehören. Und darum tragen wir die Einladung weiter mit unseren Möglichkeiten, als Stiftung, mit ihren Einrichtungen, eben auch dem Familienzentrum. Aber das geht immer nur über Menschen, also durch sie. Durch Jünger Jesu, die sich von Jesus beschenken lassen und dieses Geschenk mit anderen teilen. Und das schließt dann auch die natürliche Familie wieder mit ein. Schon Jesus hat ja seine Sippe nicht einfach abgeschrieben, auch wenn er sie hier harsch zurückweist. Ich weiß nicht, ob Sie noch die Szene unterm Kreuz von Jesus vor Augen haben. Da kümmert sich Jesus um Maria, seine Mutter. Er sorgt für ihr Alter. Er kümmert sich um sie. Er bestellt einen Versorger, der für sie da ist, wenn Maria nicht mehr kann. Johannes, einen seiner Nachfolger. Und dann, nach der Auferstehung, bekommt sein leiblicher Bruder Jakobus von ihm eine extra Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, damit er es auch kapiert, dass Jesus eben nicht einfach nur das große Brüderchen ist, sondern dass er tatsächlich der von Gott gesandte Retter der Welt ist. Und so erfahren wir auch im Neuen Testament von Brüderpaaren im Jüngerkreis und von Eltern und Großeltern, die ihre Kinder zu Jesus bringen, ihnen die Heilige Schrift lieb machen und den Herrn Jesus groß machen. Und so öffnet sich die irdische Familie, die zu den Schöpfungsgaben gehört, für die Glaubensfamilie, die zu den Erlösungsgaben Gottes gehört. Und darum fördern wir dankbar irdische Familien, auch im Familienzentrum. Aber wir vergessen nicht, dass uns Jesus darüber hinaus weist, auf die neue Familie, die dann sogar ewigen Bestand haben wird. Seine Schwestern und Brüder, die Kleinen und die Großen, die Jungen und die Alten, die Nahen und die Fernen, die Kinder Gottes in der Nachfolge Jesu. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, das war ein Wort, das uns nicht so ganz leicht eingeht. Denn wir leben alle in irgendwelchen familiären Bindungen. Manchmal glücklich und manchmal schmerzhaft. Und wir dürfen sie als deine Gabe schätzen. Aber du rufst uns in einen weiteren Kreis hinein. In deine Nachfolge. Und da sind noch mehr Menschen. Da sind wir nicht nur fromme Einzelne, sondern deine Familie. Ich danke dir für diesen weiten Horizont und ich bitte dich, dass wir diesen Platz finden, dass wir uns rufen lassen, dass wir dir folgen und mitgehen. Herr, und dass wir so einen Blick füreinander behalten oder neu bekommen. Segne du deine Familie, uns deine Kinder. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.